Die Freiheit besteht darin, dass man alles das tun kann, was einem anderen nicht schadet. Christoph Martin Wieland. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina / macht fertig / Erzieherin. Ich hoffe, es ist jetzt die letzte neue Aufnahme. Ich habe nämlich schon zweimal neu gestartet. Nicht, weil ich irgendwie zu doof bin. Nicht, weil es Technikprobleme gibt, sondern weil ja ich zwei wichtige Anrufe bekommen habe. Einen sehr wichtigen. Und der hat mich aber auch erstmal erschreckt, weil ich bin erst nicht rangegangen. Und dann hat meine Mobilbox aufgeleuchtet. Entschuldigung, ich muss da immer Nase ziehen. Hat meine Mobilbox aufgeleuchtet, oder wie das heutzutage heißt. Wie heißt das denn eigentlich heutzutage? Hat das einen Namen? Das heißt ja bestimmt nicht mehr Mobilbox wie so ein Rentner, wie ich das heutzutage sage. Voicemail. Hat die Voicemail aufgeleuchtet. Und es ist ja mittlerweile so, dass man da unten Text lesen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also bei Apple ist das so ein extra Reiter, Voicemail. Also wie eine Mobilbox. Und dann kann man das mittlerweile, es ist ja eigentlich nur was wie eine Sprachnachricht, was da drauf ist, was ich echt gut finde, ich eine gute Innovation. Und jetzt mittlerweile steht auch unten drunter, dass der Text ist und da stand, guten Tag, hier ist die Kriminalpolizei. Und ich dachte schon, oh Gott, die Welt geht unter. Aber tatsächlich hat man sich das erste Mal so richtig bei mir gemeldet. Ich zeige ja immer sehr viel an im Internet, weil, ja, was heißt sehr viel? Also ich zeige einiges an, was einfach nicht geht, ne? Also so Exposen von irgendwelchen Adressen, Bedrohungen bezüglich Mord und Vergewaltigung und Totschlag und solche Sachen. Also es gibt ja wirklich viel, was ich mir durchlesen muss und so weiter. Und es gibt Sachen, die ich dann auch wirklich anzeige. Und da hat sich tatsächlich die Kriminalpolizei das erste Mal gemeldet und gesagt, ob man einen Fall zusammenfassen will, weil das eine Person ist sozusagen. Die haben dann wohl doch mal ein bisschen geforscht und ja, war ganz interessant, mit der Frau zu sprechen. Aber ich habe natürlich trotzdem einen Herzinfarkt bekommen. Wer würde nicht einen Herzinfarkt bekommen, wenn plötzlich anruft, ja, du bist die Kriminalpolizei. Man denkt sich ja sonst immer was, ne? Was könnte ja sonst was passiert sein? Ja, naja, auf jeden Fall, das war gerade ein interessantes Telefonat. Und ja, was soll ich euch sagen? Manchmal, also ich finde, dieser Monat ist so stressig wie noch nie. Ich weiß nicht warum, er hat gerade erst angefangen, aber am 1. Nee, da war nichts. Aber da habe ich mich sehr so depressed gefühlt. Am 2. hatte ich technische Probleme mit meiner Website. Am 3. ist heute der 3. Ach, ich bin schon wieder. Nee, gestern war der 3., genau. Gestern war auch irgendwas, was nicht stimmte. Ach ja, da habe ich ein tolles Schreiben bekommen. Naja, da muss ich mich drum kümmern. Ist aber privat. Und heute dann das. Irgendwie fühlt sich der Monat verhext an. Ich sag's euch. Irgendwas ist so. Das zieht so komisch irgendwie. Es zieht sich so, ja, ich weiß nicht, ob ich damit, na, wisst ihr, so, ob ich das brauche momentan. Ich bin doch so nett. Naja, aber passend zu dem jetzigen Thema habe ich heute auch, oder passend zu, was ich gerade gesagt habe, habe ich heute auch aus dem Kalender ein gutes Wort, und zwar Arschleder. Ich finde, das passt sehr gut. Das ist schützendes Sitzleder der Bergleute. Habe ich noch nie in meinem Leben vorher gehört, aber ich habe ja auch nichts mit Bergleuten zusammen zu tun. Wobei ich letztens ein Buch gelesen habe, das sehr gut war, und da ging es auch um Bergleute. Widmen wir uns heute der Welt unter Tage, wohin die Steiger einfahren. Und sie haben nicht nur, wie im Bergmannslied, Glück auf, eine Grubenlampe dabei. Nein, sie wollen auch ihr Arschleder nicht missen. Entschuldigung. Wer an unserem heutigen Begriff Anstoß nimmt, möge sich an der Definition in Grimms deutschen Wörterbuch erinnern. Die besagt, dass es sich bei einem Arschleder um eine unanstößige Benennung des Leders, das die Bergkappen bei ihrer Arbeit anschnallen, handelt. Jenes unabkömmliche Accessoire ist tatsächlich aus Leder und hängt zum Schutz über den allerwertesten der Arbeiter und wird auch Berg- und Grubenleder genannt. Bereits im 16. Jahrhundert ist es als Arsleder bezeugt, so sitzend die Bergholmer auf ihr Arsleder, das Wimp die Linden gebunden, dahinde herab hanget. Gott, oh Gott. Heute findet es sich unter dem Eintrag DIN 23307 als Gesäßleder für den Bergbau Arschleder. Zurück zum Steigerlied. Das existiert auch in folgender Fassung. Bergleut, Bergleut, sein Kreuz brave Leut, denn wir tragen das Leder vor dem Arsch bei der Nacht. In diesem Sinne, Glück auf. Oh mein Gott, das war aber auch mal ein Text, ne? Also, ja, habe ich mich jetzt aber auch wirklich, Moment, reingesteigert. Oh, mein Kissen ist nicht optimal heute in meinem Rücken. So. Oh, ist mir warm. Leute, von heute ist mir heiß. Es ist gar nicht so warm, aber irgendwie ist mir schwitzerig. Kennt ihr das? Ich war auch unterwegs, wieder auf Tour so ein bisschen und habe da sehr geschwitzt, obwohl der Wind so eisig war. Das ist ja auch eine schöne Mischung momentan, ne? Also gerade so im Norden, die nicht im Norden, es tut mir voll leid in meiner Nase, die nicht im Norden wohnen, haben das Problem, glaube ich, nicht. Aber hier ist es dann so einfach mal so 15, 16 Grad, ne? Schönes Wetter eigentlich. Du denkst dir, okay, leichter Pulli oder Longsleeve. So, das muss dann passen. Aber hier ist dann der eisige Wind. Und dann denkst du dir, ach nee, und dann ziehst du einen dicken Pulli an, dann schwitzt du aber, weil es ja an sich warm ist in der Sonne und so. Ach, das ist jedes Jahr das Gleiche. Ich habe auch schon gesagt, und schwupps, ist der Sommer wieder da. Super, klasse, gar kein Bock. Aber nun, ja, was soll man machen? Ist auch schön, dass ich gerade nebenbei hier so bei Instagram gucke. Also ich sollte mich vielleicht auf den Podcast konzentrieren. Ach Leute, also ich wollte aber trotzdem mal sagen, danke für das schöne Feedback von den letzten zwei Folgen und auch die Fürsprache von der letzten Folge, dass eben Sachen so sein können und passieren können und dass man eben, oder dass es wichtig ist, dass man eben reflektiert und dass man dann in einem gewissen Maße das damit ja auch wieder gut machen kann. Ich kann es natürlich niemals wieder gut machen. Der Mensch wird sich wahrscheinlich auch BDSM abgewandt haben oder wie auch immer. Aber trotzdem ist es ja wichtig, sich selbst zu reflektieren und sich selbst seine Fehler einzugestehen. Ja. Gut. Wie bin ich nochmal auf das Thema gekommen? Irgendwas mit... Ach ja! meine Freundin erzählte mir, oder ich habe irgendwas gesucht, ich habe nach Garagen gesucht, so. Dann hat meine Freundin mir erzählt, guck mal, es gibt doch so Storages, die man mieten kann, für ganz wenig Geld nur, und dann haben wir uns darüber unterhalten, so digital mittlerweile, ne, kennt ihr das? Das ist so ein Geschäft, sozusagen ein Lagerraum, da gehst du digital rein mit deinem Code und so und hast dann so eine Art Kellerabteil sozusagen. Und das kostet super wenig, ne? Das ist voll verrückt. Das kostet 40 Euro einfach nur für einen relativ großen Raum. Das fand ich krass. Und dann meinte sie, ja, miete doch an und packen Sklaven da rein. Und dann haben wir uns so drüber unterhalten. Ich fand das so lustig und da. Naja, und dann habe ich darüber mit einem Sklaven geredet und er meinte, mal ab davon, dass es gegen die AGBs da ist, ne, gar keine Frage. Da meinte er, ja, aber dann stellen Sie mal vor, wie es wäre, wenn dann da drin herumgebollert wird und um Hilfe gerufen wird, weil es ja eben wirklich zu 80% so ist, dass die meisten sich das wohlig schön vorstellen, eingekerkert zu sein, Realitätsflucht und Sexualität und geil und was auch immer. Aber im Nachgang ist es meistens so, und es sind auch meine Erfahrungen, dass es nach einem Tag dann ja irgendwie blöd wird und doch nicht so cool ist und man mit sich selbst konfrontiert ist und zack, will man dann doch raus und hat sich das gar nicht so vorgestellt. Also, dass die Realität mit der, nee Quatsch, dass die Fantasie mit der Realität wirklich gar nicht einhergehen und viele sich da gar nicht realistisch drüber Gedanken machen. Weil bei einer Einkerkerung steht die Herrin ja nicht 24/7 daneben, ne? Man ist dann schon mitten sich alleine. Es ist schon so ein Alleinsein einfach. Karg und leer ein Alleinsein. Naja, und da kam ich dann darauf, dass ich doch das als Podcast-Thema nehmen könnte, was dann eben so die Auswirkungen sind nach Einkerkerung. Aber am Anfang möchte ich euch einfach mal so einen kleinen Rollenspieltext vorlesen, als wenn ihr ganz dirty-mäßig der kleine Sträfling seid, der gleich von mir eingeknastet wird, wollte ich gerade sagen, eingekerkert wird. Und ja, vielleicht macht's euch ja Spaß. Ich beginne jetzt einfach mal und wir hören uns ganz normal danach wieder. Ich mache jetzt gar keinen Schnitt, aber ihr wisst, was ich meine. Aufgeregt stehst du zitternd vor der Tür. Du hörst Geräusche von schweren Stahltüren. Ein dumpfes Echo in den langen Fluren. Kalte Schritte auf Beton, fest, sicher, bestimmend, hallend wieder. Na, was haben wir denn da? Bist du der Neue? Wieder einer von solchen Leuten. Mann, oh Mann. Ihr seid doch alle gleich. Erst großspurig, dann wieder kleinlaut. Aber ich zeig dir schon, wo es lang geht. Na komm. Hartes Klacken eines Schlüsselbundes. Es rasselt in ihrer Hand. Du wirst weitergeführt. Los, beweg dich. Ich habe keine Zeit für dein Zögern. Beine auseinander, Hände an die Wand. Kontrolle ist Vorschrift. Schneller. Dein Stoff raschelt. Eine weibliche Hand greift fest zu. Überprüf Taschen. Gürtel. Alles mit kalter Präzision. Aha, ein Zittern? Bist du nervös? Tja, hier drin interessiert das wirklich niemanden. Du bist nicht mehr wichtig, nicht mehr besonders. Hier bist du nur eine Nummer, mehr nicht. Und ich bin diejenige, die bestimmt, wann du kommst, wann du gehst, wann du sprichst, wann du atmest, wann du aufblickst. Also fang besser gleich an zu kapieren, wie hier der Hase läuft. Schrittgeräusche von euch geben ein dumpfes Echo im langen Korridor. Ein Hallen, eine Stimme schallt durch den Flur. Hier drin gibt es übrigens Regeln. Die erste, ich rede, du hörst zu. Die zweite Regel, wenn du was willst, fragst du, aber ich entscheide, ob du überhaupt eine Antwort bekommst. Und die dritte Regel, keine Dummheiten. Hast du das verstanden? Schweigen. Ein Hauch von Provokation. Ein abwartendes Innehalten. Ich habe gefragt, ob du das verstanden hast. Ein Nicken, klein, kaum sichtbar. Ein leises Ja. Boah, gut, dann kannst du ja wenigstens noch gehorchen. Vielleicht erspart dir das Ärger. Vielleicht auch nicht. Tiefe metallische Geräusche. Der Schlüssel im Schloss. Das Rattern der schweren Riegels. Ein Quietschen der Zelltür, die sich aufdrückt, langsam öffnet, unausweichlich vor dir steht. So, los, rein. Ein Zögern, ein scharfer Atemzug, der Moment zwischen Widerstand und Ergebung. Dann Schritte in die Dunkelheit der Zelle. So ist es brav. Das ist jetzt deine Welt. Ein Bett, ein Klo, vier Wände, sonst nichts. Ja. Kurzes Lachen, fast mitleidig. Dachtest du, es wäre anders? Nein, nein. Hier bist du nichts. Das solltest du dir hinter die Ohren schreiben. Hier gibt es nur Warten. Auf das Essen, auf den Hofgang, auf mich. Und ich bestimme, wann diese Tür hier aufgeht. Und nun bleibt nun das schwere Zuknallen der Stahltür. Der Riegel schiebt sich krachend in die Verankerung. Ein letzter Moment des Atemanhaltens. Dann folgt die Stille. So, nun sind wir wieder da. Ich hoffe, es hat dieser kleine Exkurs gefallen. Wenn ihr mehr wünscht, dann schreibt mir. Ein kleiner Witz. Prost, ich muss noch was trinken. Oh Gott. So, und dann können wir uns mal den negativen Eigenschaften widmen, die ein devoter Mann oder ein Sklave an sich durch dieses Einsperren bekommt, beziehungsweise die so ausgelöst werden können, die so, ja, nicht so wohlig cool sind. Und was es Positives auslöst, kann man sich ja denken, man hat Spaß, ist irgendwie geil, man kann sich darin einlassen, aber dafür muss man wirklich, ich bin der Meinung, belehrt mich eines anderen und von mir aus denkt auch anders. Ich finde für Einkerkerung auf wirklich Langzeit muss man psychologisch so stabil sein und eben auch so ein bisschen wissen, was auf einen zukommt, denn es ist schon irgendwie Knast-Life, das müssen wir mal festhalten, ja. Man kann natürlich sagen, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr und diese Option ist vielleicht immer noch so eine kleine Tröstung, aber sonst ist es hart und unschön. Es ist wirklich nichts, juhu, ja. Also mein erster Punkt ist auf jeden Fall Ungeduld und Aufsässigkeit. Das ist ja auch, glaube ich, voll logisch, ne? Gerade so am Anfang, das ebbt so ein bisschen ab nach der Zeit. Ich habe jetzt aber auch nicht die krassesten Erfahrungen, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ich finde Einkerkern einfach, ich frage mich, was ziehe ich daraus, wisst ihr? Für den Sklaven ist es das Ultimum, der stellt sich jetzt das Fantasie vor, das war schon immer sein Gelust. Okay, ich sperre ihn im Keller ein, aber was habe ich dann davon? Außer, dass ich dann ab und an hingehen kann. Und so. Ich finde halt, das ist zu weit weg für körperliche, psychische Dominanz einfach. Also ich kann das verstehen, dass man zum Beispiel sagt, du bleibst jetzt hier im Zimmer, während ich weg bin. Oder ich habe Gäste, ich binde dich an die Heizung an. Aber ich finde schon, dass ich irgendwie immer in Reichweite sein sollte und nicht im Keller ist und ich es halt durch eine Metalltür gar nicht eh nicht sehe oder ne, sowas. Naja, also was habe ich gesagt? Ungeduld und Aufsässigkeit. Der Sklave kann halt in der Einkerkerung kaum erwarten, dass irgendwas passiert und wird dadurch ganz oft oder häufig halt einfach fordernd, statt sich einfach so zu fügen und zu sagen, ja, okay, ich muss jetzt eben abwarten. Geduld ist sowieso also eine unglaublich schwierige Sache bei Sklaven, ich verstehe es auch nicht. Drängt er auf schnelle Erfüllung seiner Fantasien, ne? Also er will unbedingt jetzt und so weiter, obwohl er ja schon in seiner Fantasie eigentlich ist und angekommen sein müsste, ne? Ich finde halt, dass Dominanz von Geduld lebt, dass BDSM von Geduld lebt und wer sich seinem Schicksal nicht verdient, wird härter in die Schranken gewiesen. Aber halt eben auch nicht positiv härter, sondern mit noch weniger Kontakt zu mir als Person. Von daher bringt die Ungeduld ja nur noch mehr Ungeduld. Das ist ein Teufelskreis. Als zweites habe ich falsche Erwartungen und Realitätsflucht. Ne? Das sage ich ja immer sehr, sehr oft und ich bin einfach auch der Überzeugung. Wie gesagt, es kann ein schönes Spiel sein und wenn ich jetzt einen Sklaven habe, den ich schon lange kenne und ich den einfach mag und der das aber immer schon als Fantasie hat, okay, gar keine Frage. Aber ich glaube, da muss man schon abpassen und gucken und ja. Ich finde es einfach auch schwierig, was ist, wenn ihm was passiert. Ich denke da immer so dran, was ist denn, wenn der unten jetzt plötzlich einen Herzinfarkt kriegt, ohne dass man es vorher irgendwie erahnt hat und ich bin dann halt wirklich erst einen halben Tag später da. Weiß ich nicht, finde ich einfach schwierig. Aber gut, falsche Erwartung, Realitätsflucht. Man nimmt mal an, er sehnt sich so sehr nach dieser Art von Unterwerfung, dass er gar nicht mehr zwischen der Fantasie, dem Spiel und der Realität unterscheiden kann. Er erwartet einfach, dass ich 24/7 ihn versorge, dass ich als Herrin da bin, und ist dann einfach so klammernd, ist dann unzufrieden, hat so einen komischen Mut, wenn man da reingeht und vergisst dabei, dass die dominante Seite ja auch Wünsche und Grenzen hat und einfach nicht dafür da ist, da vor der Tür zu stehen, weil Einkerkerung bedeutet ja nicht, Entschuldigung, falls ich euch mit dem Geräusch nerve, ich pull die ganze Zeit an diesem Deckel hier rum. Und es bedeutet ja einfach nicht, dass, also stellen wir uns das mal in Haft oder in andere Einkerkerungsszenarien vor, da sitzt der Wärter ja eigentlich auch nicht 24/7 davor und der Häftling kann irgendwie bestimmen, wie er hopst und springt, so. Und für mich ist Einkerkerung wirklich diese Einkerkerung, die die meisten sich vorstellen. Ich bringe den in den Keller, der kriegt so sein, was weiß ich, Wasser und Brot, ne, und abends bringe ich ihm nochmal zu essen und das war's dann. So, vielleicht kann er nochmal auf Klo gehen, so, und das war's dann. So, und das ist halt wirkliche Einkerkerung. Da kommt nicht, ich spiele jetzt nochmal ein Spielchen mit dir, vielleicht peitsche ich dich nochmal aus, wenn du irgendwie an die Wände gemalt hast oder so, aber, ne, so, man stellt sich da immer viel mehr vor, als es dann letztendlich ist. Und dein Leben geht trotzdem weiter. Man kann ein Leben ja nicht anhalten. Man würde es manchmal gerne, aber trotzdem dreht sich die Welt weiter. Trotzdem werden Menschen älter und trotzdem verlangt es nach der Miete und dass man arbeiten geht und man kann sich nicht fliehen. Und selbst wenn man sagt, naja, ich bin Hartz-IV-Empfänger oder es gibt es das überhaupt noch, Bürgergeldempfänger, dann kann man ja auch nicht sagen, ich gehe nicht zu den Terminen. You know? Also ich weiß, dass viele diese Realitätsflucht haben, weil sie halt Stress im Leben haben und weil sie irgendwelche Probleme haben. Und ich kann es auch nachvollziehen, aber es wird eure Probleme nicht lösen. Und es wär viel cooler, das zu erleben, wenn man eben nicht diese Probleme hat und halt voll stabil ist. Punkt 3 ist Respektlosigkeit. Also gegenüber mir als dominante Person oder gegen der dominanten Rolle einfach. Er wird dann halt noch trotziger und trotziger, weil er hofft, wie so immer, ne? Weil er hofft, dass die Strafe dann irgendwie eine Aktion für ihn bringt, testet unaufhörlich Grenzen aus, bis es halt eben auch kein Spiel mehr ist, bis es überhaupt anmaßend auch ist, wisst ihr? Und sieht dann einfach die dominante Person gar nicht mehr als das, was sie ist, sondern nur noch als, wie soll man es nennen, Erfüllungsgehilfin oder sowas. Also nimmt die eigene Persönlichkeit gar nicht mehr wahr, sondern lebt nur noch in seiner Fantasie und wird dann böse und eklig und versucht dadurch zu provozieren, dass da eben mehr passiert und dass da eben ja noch viel mehr dazukommt. Obwohl das ja vollkommen anmaßend ist und eben vielleicht auch gar nicht abgesprochen. Wie gesagt, Grenzen und Wünsche gibt es ja auch auf der dominanten Seite. Vierter Punkt ist auf jeden Fall, also ich habe immer 5 Punkte aufgeschrieben, weil ich habe gleich noch ein anderes Topic sozusagen, weil wir gehen nochmal ins Psychologische auch noch dahinter. Aber der vierte Punkt ist dann halt diese emotionale Abhängigkeit und der Kontrollverlust. Also er fühlt sich halt nur noch erfüllt, wenn er dominiert wird. Verliert sich in dieser Rolle, weiß nicht mehr, wo das Spiel aufhört und sein echtes Leben beginnt, ist vollkommen wirr, nenne ich das mal, unausgeglichen, depressiv, wenn er eben nicht genug Aufmerksamkeit bekommt, weil er eben diesen Kontrollverlust hat und weil er eben diese Abhängigkeit spürt, dass ja eben wirklich nichts passiert, wenn die dominante Person nicht da ist. Sonst sitzt er da und kann Däumchen drehen, kann sich so was überlegen, kann an die Wände malen, wenn überhaupt, und kann ein bisschen Wasser trinken und das war's dann. Und schon merkt man, wie abhängig man doch ist von dieser Person, die einen da dominiert und dass es sich in der Vorstellung ganz anders angefühlt hat. Und befriedigender und geiler. Und wahrscheinlich masturbiert man dann auch in den ersten paar Minuten, wenn man endlich eingekerkert ist. Aber dann ist die Geilheit vorbei. Und was ist dann? Was ist dann noch? Ja, und fünftens ist dann eben diese Gipfelung von der Überschätzung der eigenen Belastbarkeit. Also, er glaubt, er kann alles ertragen, bricht dann aber doch mental zusammen. Schneller als man denkt meistens. Will immer härtere Bestrafung, bis es nicht mehr spielerisch ist, sondern halt auch schon schädlich wird, weil man eben, wie ich sage ja immer, im Sexuellen sucht man ja immer diesen Trigger, diesen Reiz für etwas und das verstärkt sich oft und dadurch, dass man da ja wenig spürt in dieser Nichtsatmosphäre, will man immer mehr und oh, bitte peitsche nicht auf, bitte bis es blutet, bitte bis das und bitte kerkern Sie mich ein, dass ich mich gar nicht mehr bewegen kann. Dann gefühlte Thrombose da innerhalb von ein paar Tagen. Also und so geht es dann immer weiter und wo ist dann das Ende, wo ist, ne, wo soll das hinführen? Er fordert dann Isolation, Erniedrigung und Schmerz und kann die Konsequenzen gar nicht für sich verstehen und tragen. Und das ist halt dann die Überschätzung seines eigenen Seins, seines eigenen Daseins. Er versteht gar nicht sein Handeln. Und wer bin ich als dominante Person, die sich dann hinsetzt auf den Stuhl und sagt, so, jetzt müssen wir mal reden. Das nimmt ihm ja das ganze Szenario und das, was eh schon am Bröckeln ist, weil er eben mental da so reingeht. Ich weiß, mir werden wieder Leute schreiben, die sagen, nein, ich habe das aber schon gemacht und bei mir war das richtig toll und so weiter. Und für mich hat sich das nach Ultimum angefühlt und ich glaube, es gibt auch diese Menschen und ich glaube auch, es gibt Menschen, die darin voll aufgehen, das brauchen, das vielleicht auch als Selbstkasteiung sehen oder einfach für sich als BDSM-Ultra-Fetisch und das einfach auch genießen können. Aber ich sage einfach, ich rede von diesen Menschen, die das wirklich so als Fantasie haben, mit sperren sie mich in ihren Keller ein, ich will dafür immer leben, weil sie die Flucht vom Alltag suchen, die Flucht vor ihrem Stress, die Flucht vor vielen Sachen und halt eben diese unrealistische sexuelle Übertreibung. Ja, von den Leuten rede ich. Ich weiß, es gibt Menschen, die das cool finden, aber das ist wirklich ein Mini-Prozentteil, was heißt cool finden, die damit klarkommen. Aber ich habe es halt tatsächlich wirklich auch noch nie erlebt. Und ich würde behaupten, ich selektiere schon sehr, sehr gut und ich würde behaupten, ich schenke meine Aufmerksamkeit auch wirklich nur Menschen, die mittlerweile, die das auch irgendwie ertragen und darüber nicht verfügen wollen. Und deswegen denke ich, und erfahrungsmäßig und was ich so höre. Ich rede aber übrigens nicht davon, dass es so ein, es gibt auch sowas wie eine Art Hundekäfig, den du in den Raum aufstellst, den du im Dingsbereich aufstellst, im Fetischbereich, im Studio oder wie auch immer im Alltag. Und da kommt der Typ hin. Das meine ich nicht. Ich rede von richtiger Einkerkerung, wo man wirklich eine Metalltür, wie im Gefängnis. Wenn es überhaupt dann noch ein Fenster richtig gibt. So, davon spreche ich. Und mehr nicht. Ja. Also wir müssen da groß unterscheiden, weil viele denken ja, dieses Hundekäfigmäßig ist auch das Gleiche, was ich jetzt hier benenne, aber ich meine vollkommene Einkerkerung. Heißt es überhaupt Einkerkerung? Ja, Einkerkerung. Einsperrung. Ja, Einkerkerung wollte ich es nennen. Gut, und dann habe ich mich nochmal damit auseinandergesetzt, was denn die psychologischen Auswirkungen sein können dahinter. Und habe das auch nochmal so ein bisschen für mich zusammengefasst, wobei ich immer denke, ich kann natürlich auch nicht in die Menschen reingreifen. Es könnte noch so viel mehr sein. Es gibt natürlich tausende Gefahren auch, das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Aber irgendwo liegt es ja auch nicht in meiner Macht, immer alles genau zu wissen und genau beschreiben zu können. Von daher habe ich jetzt erstmal so die oberflächlichen Sachen benannt. Manchmal kommt ja eh noch was dabei raus, wenn ich was dazu sage. Ich muss auch noch mal einen Schluck Wasser trinken, irgendwie. Trockene Luft. Ich muss mal. Ich habe so einen Luftreiniger bekommen. Heißt es Reiniger? Auf jeden Fall, der so Pollen rausfiltert und Hausstaub und alles. Glaubt man nicht, dass ich das bisher geschafft habe, das aufzubauen, ne? Also ich weiß auch nicht. Ich schiebe momentan auch wieder Sachen vor mich hin, die einfach albern sind. Mach doch einfach. Also ich weiß auch nicht. So. Als erstes habe ich wieder diesen Kontrollverlust. Und die Ohnmacht, also Ohnmacht nicht in der richtigen Ohnmacht, sondern so dieses, oh, man ist ohnmächtig, man kann nicht mehr agieren, so. Also in Klammern, die Realität setzt ein, ne? Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Anfangs ist das ja vielleicht aufregend und wow und aufgeilend. Wow, die Dominante hat die Kontrolle und ich bin ausgeliefert. Meine Fantasien werden endlich in der Wirklichkeit. Doch dann kommt das Warten. Dann kommt das Alleinsein, dann kommt auch die Stille. Gut, es gibt natürlich auch Räume, wo dann irgendwie viel im Keller passiert oder es gibt dann andere Geräusche, aber es ist schon eine Art von Steigerung von nichts, ne? Und plötzlich realisiert der Sklave, dass er da nichts beeinflussen kann, dass sein Wohlbefinden in der Hand einer anderen Person liegt und auch nicht nur das Wohlbefinden, sondern einfach auch die Aktion selber und dass er da ziemlich behaftet ist mit, ja, Pech gehabt, du kannst hier gar nichts machen. Viel Spaß mit deiner Fantasie, aber da geht keiner direkt nach und weiß ja auch nicht direkt, was in seinem Kopf ist. Auf jeden Fall dieser Moment, wenn man dann alles so realisiert, kann schon ein tiefes Gefühl von Demut bis zu Panik auslösen, je nach deiner mentalen Stärke, würde ich tatsächlich sagen. Also manche würden es wuppen und sagen, oh geil, ich bin so demütig, ich bin so ein Sklave, ich check das. Für mich ist das das Ultimum und einige kriegen dann plötzlich Herzklopfen, denken, oh Gott, ich krieg schlecht Luft, drücken dann irgendwie einen Panikknopf oder ähnliches. Irgendwas wird ja schon verfügbar sein, sodass man informiert wird oder dass man rausgelassen wird oder. Es gibt unterschiedliche Sachen, ne? Manche haben einen Schlüssel extra, dass sie aus dem Keller selber rauskommen. Manche haben so einen Panik-Button-mäßig. Manche haben ihr Handy trotzdem noch und dann ist es halt so eine Vertrauenssache, ob man es benutzt oder nicht. Ja, und das ist halt eben die Frage, ob man da so mental stabil ist. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, Herrin Sabina, wie kann ich das denn rausfinden, ob ich mental stabil dafür bin? Dann kannst du dir es ja selber überlegen, wie es ist für dich. Dich selbst mal, oder du kannst es ja einfach für dich auch mal testen, wie es wäre. Du, ja, begibst dich in, ich würde sagen, Badezimmer ist das Schlauste, in ein Badezimmer, legst Handy und alles weg, schließt die Tür zu und darfst dann da auch wirklich die Zeit nicht raus, also bis nächsten Tag. Und dann schauen, wie das bei dir ankommt. Du kannst natürlich aufs Klo gehen und dich in dem Badezimmer selber bewegen, aber du sollst da jetzt nichts benutzen, du sollst da nicht aufräumen oder sollst da nicht putzen oder ähnliches. Am besten sitzt du auf der Stelle in deiner Badewanne, in einer Dusche, whatever. Musst ja schon irgendwo einen Platz finden, wo du dich hinsetzen kannst. Und dann kannst du mal sehen, wie entspannt das ist. Und dann kannst du ja auch noch mal testen, wie lange du sensorische Deprivation aushältst. Das heißt, setz dich zum Beispiel auf dein Bett oder legst dich am besten hin, weil zu lange kann man ja auch nicht sitzen. Und dann machst du dir mal sensorische Kopfhörer und Oropax rein und Augenbinde und so, dass alles dunkel und du nichts hörst. Und dann legst du dich mal hin und dann wartest du mal eine ganz schön lange Zeit aus und nicht so, dass ja, vielleicht stellst du dein Handy auf Vibrationsalarm und stellst es dann mal auf, weiß ich nicht, 5 Stunden und dann mal gucken, wie cool du dich dann fühlst. Und wenn du dich danach irgendwie nicht so geil fühlst und so weiter, dann solltest du überlegen, ob das überhaupt was für dich ist. So, also das ist so die Minimum-Sachen, die man testen könnte. Letztendlich ist es aber immer noch was anderes, wenn man in einem kalten Raum sitzt, den man nicht kennt und so weiter. Und weil man eben wirklich nicht weiß, ob die andere Person wiederkommt. Es kommen ja immer noch Faktoren obendrauf. Also, ja. Als zweites habe ich nämlich diese, ich habe nämlich da gerade hingeglotzt, die sensorische Deprivation. Dein Geist wird einfach lauter, das darf man nicht vergessen. Also, ohne Ablenkung. Nehmen wir mal an, das ist jetzt auch noch dunkel in dem Raum, also wirklich dunkel. Also es gibt kein Licht, es gibt keine Geräusche, es gibt keine soziale Interaktion, es gibt keine Lautstärke, es gibt einfach nichts. Verstärkt sich einfach ja auch deine innere Wahrnehmung dadurch. Und dadurch beginnt ein Kreislauf, der bedeutet, dass deine Gedanken anfangen, sich zu kreisen. Von Geilheit bis zu Selbstzweifeln einfach. Vom Äußerlichen bis zum inneren Angriff. Und manche erleben dann Halluzinationen oder verzerrte Wahrnehmung, verstärkte Wahrnehmung, wenn sie halt eben zu lang in einer Isolation sind. Also dann stellst du dir Sachen vor, dann merkst du plötzlich Sachen, dann siehst du irgendwelche Punkte, dann kriegst du plötzlich Wahrnehmung, dass dein verzerrte Wahrnehmung, dass dein Herz schneller schlägt, dass du denkst, du kriegst Fieber und solche Sachen halt einfach. Aber, oder eben, naja, dein Gehirn fängt ja an, aus Langeweile, aus Einsamkeit und aus Frustration eigene Geschichten zu erschaffen, eigene Realitäten zu erschaffen. Und das ist dann eben immer auch die Frage, mein Gott, ich habe so richtig trockenen Hals, das ist dann natürlich auch immer die Frage, ob das dann positiv für dich ist, diese Geschichten, oder ob sie negativ sind und du vielleicht auch diese baust aus alten Erinnerungen, die nicht so schön für dich waren. Und ja, also ich bin ehrlich, ich habe ja auch dieses Ding, dass mein Hirn sehr fantasiereich ist. Das habe ich ja durch meine Kindheit, durch die Einsamkeit und die Erziehung meiner Mutter, nennen wir es mal so, nennen wir es mal freundlich, die Erziehung meiner Mutter. Und dadurch konnte ich früher immer sehr, sehr gut Geschichten schreiben. Viele haben auch mal gesagt, ich soll eigentlich zur Zeitung gehen oder Autorin werden oder whatever. Und ja, dadurch bin ich halt, und das habe ich dann irgendwann halt umgemünzt, weil was bringt dir das, ne? In Kreativität. Und das ist, glaube ich, dadurch ist auch natürlich auch ein bisschen BDSM entstanden für mich. Aber ja, dadurch kann ich immer so tolle Aktionen machen. Wer weiß, vielleicht könnt ihr es ja positiv für euch nutzen. So, und drittens habe ich dann ja die Konfrontation mit sich selbst, mit sich selbst, ja, mit sich selbst. Wer bin ich, ne? Fragezeichen. Viele Sklaven nutzen BDSM ja oft als auch Flucht vorm Alltag. Ist ja logisch, viele nutzen ihre Hobbys, ihre positiven, kreativen Sachen als Flucht vorm Alltag. Ich nutze das auch beim Puzzeln zum Beispiel oder man hört Musik oder ähnliches. Aber eingesperrt zu sein, nimmt ja jede Möglichkeit zur Ablenkung, ne? Also diese Flucht, Mensch, das Wort fehlt mir gerade, diese Flucht aus dem Alltag ist dann ja gar nicht mehr so gegeben, sondern du hast den Fokus ja viel mehr auf dieser Flucht. Oh, was, wovor fliehe ich? Oh Gott, die Gedanken. Und schon kreist das, so wie wenn man abends eigentlich nur zur Ruhe kommen will und einschlafen will. Und wer sich eben als Person, überlege, wie ich das definiere, wer sich nur als Person nur über seine devoten Fantasien definiert, wird plötzlich damit konfrontiert und denkt sich dann sowas wie, wer bin ich, wenn niemand da ist? So, wer bin ich, wie kann ich, wer bin ich überhaupt, wenn mich niemand dominiert? So, es gibt ja viele, die wirklich so devot sind, dass sie sagen, ohne das geht gar nichts. Ich bin wirklich rein ein Sklave. Ich bin so geboren. Ne, das ist mein Leben. Und dann merkt er plötzlich, wenn er da alleine sitzt und im Stillen gelassen wird und im Dunkeln gelassen wird, what the fuck, wer bin ich überhaupt, wenn jetzt diese Person nicht wiederkommt? Und wer bin ich, wenn sie aufschließt und da gar keiner mehr ist und ich einfach gehen kann? Das, man fühlt sich einfach konfrontiert mit sich selbst als ganzes, ganze Einheit und weiß halt gar nichts damit anzufangen. Das kann so eine Form von Identitätskrise auslösen. Manche fühlen diese Erfahrung total, manche sagen, juhu, dann gehe ich richtig auf. Eine ganz andere Wahrnehmung bekommt man von sich selbst auch, vielleicht also demutstechnisch in der Devotation. Oder halt eben brechen daran und sagen, Gott, oh Gott, also Crisis, ich weiß gar nicht, wohin mit mir. Ist das überhaupt noch das Richtige? Oh Gott, ich kriege Panik. Und ich glaube einfach auch, dass viele da wirklich einen psychischen Schaden von wegtragen können. Und das ist vielen einfach gar nicht so bewusst, dass das wirklich richtig eingreifen kann. Denn du bist da alleine und wenn jemand nicht kommt, dann kommt er nicht. Und wenn jemand dich nicht führen will, dann kommt diese Person nicht. Und du sitzt da einfach und wartest ab und fügst dich deiner Ungeduld und fügst dich deinen Gedanken und fügst dich der Flucht und fügst dich dem, was du einfach bist. Und schon denkst du, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, da habe ich nur noch Fragezeichen. Und das macht mir Angst, diese Fragezeichen. Diese können auch Angst machen. Logisch, wer kennt denn nicht die Situation, dass man mal vor einer wichtigen Lebensentscheidung stand und gesagt hat, gehe ich jetzt den rechten Weg der Ausbildung oder gehe ich den linken Weg des Studiums und der Kreativität, was mache ich? Oh Gott, und hat dann nachts schlaflose Nächte gehabt, weil er einfach nicht wusste, welchen Weg oder welche Firma ich mich entscheide oder ob ich mit den Freunden wirklich dahin fahre in Urlaub oder ob ich mich jetzt wirklich das erste Mal in ein Flugzeug setze. Oder es gibt doch so viele Lebensentscheidungen und stellt euch vor, ihr seid geflohen vor wirklich negativen Lebensentscheidungen und sitzt dann da und sagt, oh Gott, Hilfe, Hilfe. Die kommen immer näher, diese Gedanken, und es gibt nur noch diese Gedanken. Ja, das kann schon crazy werden. Viertens habe ich auch das Zeitgefühl, darf man nicht vergessen. Wie lange ist man schon da drinne? Wenn man jetzt nicht unbedingt eine Uhr hat, aber ich glaube, eine Uhr würde man jetzt auch nicht dahin hängen. Also ich hätte jetzt auch keine Empfindung dafür. Ohne Reize von einer Uhr, ohne das Ticken, ohne Helligkeit, Dunkelheit und so weiter, also ohne diese Reize, beginnt das Gehirn ja einfach komplett das Zeitgefühl zu verlieren. Ist ja logisch. Dann weißt du nicht mehr, ob das 10 Minuten war. Meistens ist es immer die kürzere Sache als die längere. Oder war es jetzt schon 2 Stunden? Man weiß es einfach nicht. Und das könnt ihr ja mal testen, indem ihr diese Deprivation macht. Also setzt euch Kopfhörer auf und eine Augenmaske. Und dann sagt ihr, ihr wollt 5 Minuten, genau 5 Minuten abpassen. Naja, vielleicht ist es das schon zu kurz. Ich würde eher sagen 10 Minuten. Und dann legt ihr euer Handy genau daneben und habt die Hand auf dem oder genau neben dem Button, wo ihr die Stoppuhr anhaltet. Und dann startet die Stoppuhr, macht die Binde auf und dann versucht ihr einfach mal genau auf 10 Minuten zu tippen. Und es ist fast nicht machbar. Also viele können das, weil sie dann zählen, aber versucht mal nicht zu zählen, sondern einfach nur so vom Gefühl her zu sagen, wann 10 Minuten um sind. Es ist wirklich schwierig. Gerade wenn man nichts hört, nichts sieht, es ist dunkel. Ne? Versucht, könnt ihr auch mal machen mit einer Stunde. da ist man irgendwann so weg. Ja, je länger halt eben diese Isolation ist, desto mehr kann es ja auch zu so einem tranceartigen Zustand kommen. Und manche erleben dadurch tiefe Meditation, finden zu sich selbst. Das sind halt die gestärkten psychischen Menschen, die mit sich im Reinen sind und finden dann spirituelle Einsichten, neue Lebenswege. Und andere kriegen Panik und Existenzangst und zittern und haben danach einen mentalen, psychischen Knacks. Kann man sich dafür entscheiden. Also man muss es, also, wobei ich auch denke, ich nehme mal jemanden so halb instabilen, der so merkt, oh Gott, die Zeit, die vergeht nicht, glaube ich, weiß ich aber auch nicht, ist jetzt schon Nacht, ist jetzt schon Tag, Hilfe, Hilfe, und dann den Panikbutton drückt, sagen wir es mal so, und ich komme dann runter und setze mich da hin und sage, was ist das Problem, ich weiß nicht, wie gerade die Zeit ist, ich komme gerade nicht mit mir selber klar, und ich dem dann die Zeit sage und sage, guck mal, du bist jetzt schon 2 Stunden, fühlt sich länger an, ich weiß, und mit ihm ein Gespräch führen würde, ein ruhiges, moderates Gespräch, dann würde man das noch gut abfangen können. Ich finde, dieses Zeitgefühl ist so ein halber Punkt. Damit kann man arbeiten. Darauf kann man sich auch einlassen vorher. Ne? Ja. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass einige Menschen dieses Einkerungsding machen, indem sie auch nebenher Aufgaben bekommen, die sie dann lösen müssen. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber das ist für mich nicht die typische ultimative Einkerkerung. So, und als letztes habe ich dann noch Sehnsucht und Abhängigkeit und vielleicht auch emotionale Verschiebungen. Das bedeutet, am Anfang ist es halt ja, nur Lust und dann wird es tiefer, weil eben auch das Bedürfnis nach Nähe wächst, weil man ja mit sich alleine ist und ja, für viele ist dieses Alleinsein eben schwierig. Ich habe auch meine Momente, wo Alleinsein schwierig ist, ne? Ich weiß, immer viele denken, ich bin hier so das Ultimum, aber ich habe auch Momente, wo ich dann abends sitze und mich plötzlich sehr, sehr alleine fühle und das schwierig finde. Und wenn man sich alleine fühlt, ist es ja meistens so, man widmet sich sozialen Kontakten, man geht raus und so weiter. Und das kann man da eben nicht. Und schon wächst dieses Oh, Sie sind die einzig tolle Herrin. Oh, bitte bleiben Sie doch noch 5 Minuten und versucht dann so ein bisschen so zu reden und ne, aufzuhalten. Das ist nun mal so, dass dann die dominante Person zur einzigen Bezugsperson wird und sie eben sozusagen die Rettung bedeutet, ne? Weil, ja, wer kann ihn sonst auch so befreien? Und wer ist sonst emotional und liebestechnisch schwer da? Also man ist ja immer gewillt sein, also man kann Einsamkeit und man kann allein sein, aber meistens kann man es perfekt für sich ertragen, wenn der eigene Liebesakku voll ist. So, da rede ich jetzt nicht von der ultimativen Liebe mit Küssen und Sex und whatever, sondern da rede ich davon, dass das sind soziale Aspekte, das ist das Umfeld, das ist das berufliche Aspekt. Da gibt es ja viele Sachen, die miteinander funktionieren müssen, damit dein kompletter Ich-Selbst-Akku, Liebesakku, nenne ich das, voll ist. Und da ist ja gerade nichts. Das ist ja wirklich nichts. Das sind ja alle Säulen einfach weggenommen. Und dann hast du Pech. Und dann ist natürlich eine goldene Person steigt da rein und du sagst, oh mein Gott, die kann mein Selbstwertgefühl, meine Zweifel, meinen Stress, meine inneren Fragen einfach gerade mal kurz auflösen. Die füllt mich aus, ich bin nicht alleine. Und dann ist das natürlich die Rettung, ne? Das kann natürlich so eine emotionale Abhängigkeit ganz schön verstärken. Der Sklave sehnt sich so nach jemandem, nach so einem Zeichen, nach jedem Zeichen von Aufmerksamkeit, nach dem Moment, in dem die glorreiche goldene Person wieder zurückkommt. Aber im schlimmsten Fall, also das kann ja positiv sein, aber im schlimmsten Fall kann es natürlich auch zum Stockholm-Syndrom oder ähnlichen Zustand führen, indem er alles akzeptiert, nur um wieder Zuwendung zu bekommen. Ne? Aber ich will einmal Definition schnell sagen vom Stockholm-Syndrom, weil viele werden wieder Fragezeichen haben. Ich will es nämlich nicht falsch wiedergeben. Definition. Mein Gott. Oh, auf Englisch sind wir jetzt. Stockholm-Syndrom bezeichnet eine psychologische Reaktion, bei der Opfer von Entführung, Geiselnahme und Missbrauch positive Gefühle gegenüber den Täter entwickeln. Das kann sich in Form von Mitgefühl, Loyalität oder sogar Verteidigung des Täters äußern, trotz der Gefahr oder des Schadens, dem das Opfer ausgesetzt ist. Der Begriff stammt aus dem Jahre 1973, als bei einem Banküberfall in Stockholm Geiseln nach einer Befreiung Sympathie für die Geiselnehmer zeigten und sich teilweise sogar mit ihnen solidarisierten. Obwohl das Stockholm-Syndrom kein offiziell anerkanntes Krankheitsbild im Diagnostikmanual ist, wird es oft im Zusammenhang mit emotionalem Missbrauch, traumatischen Bindungen und psychologischer, Entschuldigung, Manipulation diskutiert. So, jetzt versteht ihr, glaube ich, was ich meine. Also das könnte es letztendlich dann auch auslösen und was ja nicht immer so super cool ist. Gut, das war es auch schon, ne? Was soll ich euch noch sagen? Jetzt habe ich Lust auf einen Kerker, kleiner Witz. Ich musste den bringen. Er musste einfach kommen. Auch oh, meine Hand tut weh. Oh, ich habe übrigens einen blauen Fleck am Arm, großen, und ich weiß gar nicht, wo der herkommt. I don't know. Er tut aber weh. Muss ich ja irgendwie vielleicht doof drauf gelegen haben oder ähnliches. Gut, wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische. Bis dahin bleibt mir alle gesund, Leute. Genießt die Sonnenstrahlen. Seid nicht so depressiv. Ich bin die Beste, die davon redet, ey. Und werdet sonst wieder gesund, falls ihr irgendwie angekränkelt seid. Wir hören uns nächste Woche in alter Frische wieder und bis dahin bleibt mir nichts zu sagen, außer gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.